Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts vom Wachsaal in die Gemeinde 50 Jahre Deutsche Psychiatrie. Und in dieser Folge nehmen wir euch mit auf eine besondere Reise durch die Geschichte der deutschen Psychiatriereform. Zwei ehemalige Kontrahenten begegnen sich heute erneut, und zwar nicht mehr als Gegner, sondern als Gesprächspartner, die ihre Vergangenheit reflektieren und sich auf den Weg der Verständigung und Versöhnung begeben haben. Einst standen sie für unterschiedliche Ansichten und kämpften leidenschaftlich hart für ihre jeweiligen Wege der Reform. Lothar Gothe und Rainer Kuckler blicken nun Jahre später gemeinsam zurück, tauschen Erfahrungen aus und suchen das Verbindende. Was hat sie damals getrennt? Was bringt sie heute zusammen? Hört ein bewegendes Gespräch über Wandel, Reife und die Kraft des Dialogs, mitten im Spannungsfeld zwischen Widerstand und Verständigung. Freut euch auf persönliche Einblicke, ehrliche Worte und neue Perspektiven auf 50 Jahre Psychiatrie in Deutschland. Im Musikteil könnt ihr heute einiges über Chet Baker erfahren und auch einiges von ihm hören. Dafür sorgt Bernd Nickbur. Doch während wir auf 50 Jahre deutsche Psychiatrie zurückblicken, erleben wir gleichzeitig eine Welt, die von Konflikten und Unsicherheiten geprägt ist. Der Krieg Russlands gegen die Ukraine scheint kein Ende zu finden. In den USA und anderen Regionen der Welt sorgt der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika mit gefährlichen Ambitionen und Handlungen für Unruhe und Leid. Und Europa ringt um eine gemeinsame Haltung gegenüber autoritären Strömungen. Auch in Deutschland zeigen sich beunruhigende Tendenzen. Menschen mit psychischen Erkrankungen geraten zunehmend ins Visier, werden registriert und stigmatisiert, statt frühzeitig Unterstützung zu erhalten. Was für eine Welt, in der Ausgrenzung und Misstrauen oft stärker sind als Mitgefühl und Solidarität. Genau darum ist der offene Dialog, wie wir ihn heute führen, wichtiger denn je. Was für eine Welt!
Als Gemeinschaft eine unheimliche Kraft. Mhm. Da könnte man auch schreiben, Freiheit halt oder Gemeinschaft halt. Mhm. Das war unsere Medikation. Aber wenn wir beide uns verstehen können, nach den langen Schlachten, und die ja auf beiden Seiten mit unnötiger Härte geführt wurden. Und Hass, teilweise Hass, das musst du ja auch sehen. Und das geht, dann ist das ja eine der wenigen Dinge, die wir in unserer Umwelt und unserer Welt haben, auf die man eine Hoffnung setzen kann.
Ja. Es gibt ja Menschen, die einen interessieren. Das ist ja unabhängig vom Landschaftsverband oder so Zeugs, ne? Deswegen habe ich immer sehr verfolgt, was er hier mit seinem Hof macht und so.
Ich würde gerne nochmal Sie, Herr Kuckler, da ins Spiel bringen. Gab es eine Strategie denn in Ihrem Kreis, wie man mit dem SSK zu der Zeit, zu der Hochzeit umgeht?
Es gab durchaus Sympathien für den SSK, also ich würde da jetzt nicht von Strategie reden, die Strategie war eine andere. Die Strategie war eindeutig, ich habe immer versucht, das also als Doppelstrategie zu kennzeichnen, die Verhältnisse in den Kliniken zu verbessern und eben so viel wie möglich an gemeindenahen Strukturen aufzubauen als Alternative zu Kliniken. Ne? Ja. Zumal man immer dann eben das Argument behaupten konnte, die außerstationäre Versorgung ist deutlich günstiger finanziell und dann kriegt damit auch noch Druck auf die Verkleinerung des stationären Sektors. Ne? Mhm. Und Kuhlenkampf war ja auch nach der Enquete da also durchaus nicht zufrieden damit, dass es nicht gelungen ist in der Enquete, das psychiatrische Krankenhaus stärker in Frage zu stellen, ne? Sondern als klinisches Behandlungszentrum oder so, psychiatrisches Behandlungszentrum, ist das ja von der konservativen Seite innerhalb der Enquete da sehr stark verteidigt worden. Ne? Kuhlenkampf immer gesagt hat und viele andere auch, wenn wir es geschafft hätten, da mehr Abteilungen zu schaffen, mehr Ambulatorien zu schaffen und so weiter, dieses ganze psychiatrische, gemeindepsychiatrische Netz besser aufzubauen, dann sähe die Psychiatrie heute anders aus. Und das ist leider eben nicht in dem Maße gelungen, wie uns das vorgeschwebt hat.
Ja, ja,
sondern
ja.
Da war das Beharrungsvermögen des stationären Sektors zu stark.
Ja.
Und wenn ich das heute sehe, der ist das nach wie vor so und die denken nicht über Psychiatriereformen nach, sondern da geht es im Wesentlichen um Betriebswirtschaft und Geld.
Ja, ja.
Und da werden die Strukturen eher nicht in Frage gestellt. Und ich finde es also schon sehr, sehr bedenklich, dass die letzten Reformvorschläge von den Krankenkassen kamen mit ihrem 10-Punkte-Programm. Der Kassen, die gesagt haben, ihr müsst da ein besseres Netzwerk aufbauen. Also dass die Kostenträger schon sagen müssen, ihr müsst euch mal endlich stärker noch reformieren und nicht die Psychiatrie selber das sagt, finde ich also ein ziemliches Armutszeugnis im Grunde. Ne?
Ja, also die
Psychiatrie sagt das auch und versucht das durch stationsersetzende Maßnahmen und alles solche Schlagworte hinzukriegen und aber das sind vielfach noch Modelle und keine wirklichen Strukturveränderungen, ob diese Modelle dann insgesamt irgendwann mal dazu führen, dass man da von einer wirklich besseren Situation sprechen darf, das muss man sehen.
Also ich habe ja auch die letzten Jahre meiner Tätigkeit in solchen Modellen gearbeitet, sprich integrierte Versorgung. Ja. Und das ist ja ein Trauerspiel, sondern das Gleiche. Ne? Das ist alles nachgewiesen, dass das effizienter und sogar auch günstiger war und besser für die Menschen war. Und trotzdem wurde das abgeblasen. Ja. Also stationsäquivalente Behandlung gibt's jetzt. Die haben aber auch die Kliniken für sich gepachtet, ganz viel. Die machen das nicht gerne in Kooperation mit externen Trägern, was auch sehr schade ist. Also ich stimme Ihnen dazu, dass das...
Der Weg in die Gemeinde wird nicht wirklich beschritten.
Ja. Also ich meine, der Podcast heißt ja vom Wasser in die Gemeinde, nicht umsonst, weil ich kenne sozusagen den Weg die letzten 45, 50 Jahre und bin da auch an der Stelle noch immer sehr ungeduldig und auch unzufrieden. Ich will aber nicht vom Thema abkommen, weil ich würde gerne nochmal so diese Zusammenkommen von Ihnen, von euch beiden, auf dem Hintergrund dieser heftigen Auseinandersetzung. Ihr habt es ja noch nicht so ganz genau gesagt, aber es gab ja neben, ich habe es woanders gelesen und gehört, neben Bürobesetzungen dann bei Ihnen später, eben als Sie da Dezernent waren, bis hin zu Anzeigen.
Klar, ich weiß gar nicht, wie viel Strafanzeigen ich hatte. Das fing ja bei Heimen an. Das war ja strafbar, damals nach dem Jugendwohlfahrts.
Das war aber wechselseitig.
Ja, aber wenn du einen FEH oder FE-Jugendlichen aufgenommen hast, dann war das Entziehung Minderjähriger aus der öffentlichen Erziehung. Und da stand bis zu einem Jahr Knast drauf. Da hatte ich bestimmt zwischen 5 und 10 Verfahren. Das war deshalb unmenschlich, weil wenn die abhauten, die hatten keinen Pass, die hatten nichts, die waren gezwungen zu klauen oder auf den Strich zu gehen. Da wurde von den Heimen praktisch für die Oberschicht der Kölner Schwulen Frischfleisch geliefert, sage ich jetzt mal sehr brutal. Und das,
achte Worte, ja.
Ja, das war aber so brutal. Das war so brutal. Der Landschaftsverband ist ja keine echte demokratische Organisation. Der hat ein Parlament, was ich immer als Scheinparlament bezeichne, weil das sind ja Abgeordnete aus anderen Parlamenten. Und deshalb fehlt zum Beispiel eine parlamentarische Debatte. Und dann haben sie dieses Scheinparlament, was zweimal, dreimal im Jahr irgendwo zusammentrifft.
Die Landschaftsversammlung aber der Landschaftsausschuss alle 4 Wochen und die anderen alle 6 Wochen.
Ja, Ausschuss, das ist das.
Ja, aber das ist doch die Politik.
Machtinstrument.
Da werden ja die eigentlichen Entscheidungen getroffen, nicht in der Landschaftsversammlung.
Nein, du hast mich jetzt nicht verstanden. Wenn das ein Thema in den Gemeinden gewesen wäre, dann hätte man im Wahlkampf um verschiedene Wege der Reform gestritten, öffentlich. von den Wählern. Gibt es aber nicht, weil das nicht direkt gewählt ist.
Aber das war ja, das ist ja die grundsätzliche, diese Debatte gab es ja auch über einige Jahre, ob denn die Psychiatrie wieder zurück in die Kommunen soll und der Landesverband da diese Aufgabe entzogen wird. Das ist ja auch eine politische Debatte. Ich will die ja nicht.
Die wollten ja leider nicht. Ich hätte das prima gefunden, weil ich denke mal, dass die Einbettung in die gemeindlichen Strukturen dann besser funktioniert hätte, als wenn das alles Eigenbetriebe eines Landschaftsverbandes in Köln wären. Aber das wollten die Kommunen nicht, weil die haben gesagt, wie, und zwar aus wegen der Forensik. Die haben bei der Funktionalreform mir gesagt, das Land will, dass wir das übernehmen, aber wir sind da nicht bekloppt und übernehmen. Wir haben unsere städtischen Krankenhäuser Gott sei Dank alle privatisiert. An Sana und was weiß ich, wer alles vom Tisch. Und jetzt sollen wir die übernehmen und dann noch Differenzen machen wir nicht.
Erzählen Sie doch mal ein bisschen den Hörerinnen und Hörern, die vielleicht nicht so in diesem ganzen Zeitgeschehen drin waren. Wie war das denn, wenn, also zu den Hochzeiten der SSK bei Ihnen im Büro oder im Gebäude war?
Das war munter, wenn da so man kommt. Man kommt da von irgendeiner Dienstreise wieder ins Büro zurück und da sitzen dann 30, 40 Leute auf dem Boden. Das ist natürlich erstmal eine freudige Überraschung, ne? Aber
muss auch ein großes Büro gewesen sein, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, war nicht ganz klein, das stimmt.
Ja, und dann sind sie
haben die natürlich ihre Klagen erzählt und dann gab es heftige Debatten zum Beispiel über Psychopharmaka und was weiß ich alles. Und dann war wohl wieder gut, mal normalerweise. Also insofern waren das, ich meine, die Atmosphäre war eigentlich, für mich fand ich nicht jetzt besonders bedrohlich, weil da sind da immer zwei, drei vom SSK gewesen und der Rest waren ja doch Ex-Patienten oder was weiß ich. Das waren einfach Menschen, wo man eben auch sagen konnte, die können einem leid tun. Ne? Und man hört sich da deren Klagen natürlich an und versucht da vernünftig drauf einzugehen oder oder damit umzugehen. Ne? Oder ich weiß noch, der Karl-Heinz Bauer, der war da geflohen aus Langenfeld. Dann habe ich gesagt, komm her, Junge, ich fahr.
Der Karl-Heinz Bauer aus Haus 5?
Nee, der war später vielleicht mal in Düren. Aus Langenfeld.
Nein, wir haben einen Karl-Heinz Bauer.
Nee, der war aber Forensiker in Langenfeld, ist da abgehauen. Dann habe ich gesagt, komm her, ich fahre dich wieder nach Langenfeld und schwamm drüber und so.
Ja, die hatten so eine kleine Abteilung an Langenfeld.
Nein, also ich weiß einmal, da habe ich nach zwei Stunden, ich meine, habe das schon mal erzählt, das hast du mir ja ziemlich übel genommen, weil das kam dann so etwas flapsig rüber, gebe ich auch zu. Aber das war dann so eine Szene, dann habe ich nach zwei Stunden gesagt, Leute, ich muss was arbeiten, ne? Ihr müsst mich jetzt mal langsam wieder alleine lassen hier, ne? Dann haben die gesagt, nee, also heute bleiben wir hier. Weil wir haben heute Morgen in der Morgenbesprechung, da hatten die ja wohl so eine Art Tagesbefehl.
Das habe ich genommen. So ein Quatsch.
Heute wird das Büro von Kuckler besetzt. Und haben gesagt, nee, wir können nicht gehen. Dann haben wir gesagt, ja, komm, mach keinen Scheiß, ne? So, also ich muss wirklich hier was tun und so. Ne? Und dann das End vom Lied war, da haben wir dann gesagt, jetzt zeig ich doch mal auf, wer keinen Ausweis mit hat.
Ja.
Weil wenn wir müssen gleich die Polizei holen, das hilft ja nichts. Und wenn die dann kommt und ihr habt keinen Ausweis, das ist übel, dann ist besser, ihr haut schon mal ab. Der Rest kann ja, der Ausweis, der kann ja hier bleiben, dann machen die Personen- und Dingsbumsaufnahme und so. Und so war das dann.
Aber wir hatten doch schon sozusagen eine Massenzelle am Waldmarkt als Hausbesetzer reserviert, wo wir zu 30 Leuten uns schönes Lieder gesungen haben. Einmal sind wir mit Binderfarbe hin, haben gesagt, wir renovieren das mal, weil das so runtergekommen ist. Also da hatten wir ja nicht so viel Angst vor, festgenommen zu werden.
Das war einfach eine rein praktische Überlegung. Ja, ja. Das haben die auch gesagt, ja gut, mach mal. Und dann sind dann eben die ganzen Aufmittagessen.
Es gab aber auch heftiger.
Es gab heftiger.
Ja, sicher auch.
Aber nicht bei mir im Büro, kann ich nicht sagen. Also, nein, aber ich sag mal, das klingt dann alles so flapsig, wenn man das so jetzt so hier so aus der Hüfte erzählt. Für mich war wirklich die Überlegung immer, der SSK bemüht sich um diese Menschen und macht das ja auch offenbar ganz gut, sonst würden die sich nicht wohlfühlen. Mhm. Insofern sind das ja letztlich auch keine Feinde, sondern Verbündete in diesem ganzen Prozess. Dass man da auch mit harten Bandagen und miteinander umgeht, das kann sein, wobei ich nichts dafür kann, ehrlich gesagt, wenn dann irgendwie der Justiziar vom Landschaftsverband da irgendwas geschrieben hat. Das habe ich nicht geschrieben. Ich will mich da nicht rausstehen, aber ich sag mal, umgekehrt war ich natürlich auch froh zu hören von der Staatsanwaltschaft, so nach dem Motto, wie viele Strafanzeigen gegen mich wegen fahrlässiger Tötung eingestellt worden sind. Ne? Weil der SSK eine Zeit lang bei jedem Suizid in der Klinik da eben so einen Strafantrag gestellt hat. Ne? Dann fühlte ich mich dann natürlich auch gerade wohl bei.
Ja, gab es da auch Fehler, Missgriffe bei uns, ganz logisch. Mhm.
Ich sag mal, es war, vielleicht ist der Rückblick zu beschönigend, aber so richtig schlimm fand ich nicht.
Ich habe dem Kuhnkampf mal einen offenen Brief geschrieben, den haben wir auch in der Broschüre veröffentlicht. Ich habe gesagt, das war eigentlich ein indirekt liebevoller Brief und habe gesagt, wir sind keine Psychiater, wir haben auch keine psychiatrische Alternative. Aber wir stehen auf den Menschenrechten. Und ihr könnt die ein oder andere Alternative machen, aber an die Menschenrechte müssen sich alle halten. Halten. Und unsere einzige Heilmethode ist unsere Gemeinschaft. Und da bin ich immer noch fest von überzeugt. Und die war sehr labil. Wenn wir gut zusammengearbeitet haben und der Student und der Behinderte aus dem Heim, der noch mal richtig sprechen kann, und die Oma und der Strichjunge und alle zusammen waren, hatte das als Gemeinschaft eine unheimliche Kraft. Mhm. Da könnte man auch schreiben, Freiheit heilt oder Gemeinschaft heilt. Mhm. Das war unsere Medikation. Vor ein paar Wochen stand hier plötzlich eine Frau, die haben wir als Mädchen aus dem Reichensberger Haus befreit. Mhm. Die sagt, aus Wuppertal, die sagt, die 2 Jahre in dem dreckigen SSK waren die schönsten Jahre meines Lebens. Bin ich ehrlich platt. Die hat später Altenpflegerin alles irgendwie ihr Leben noch in den Griff gekriegt. Und der Kuhlenkampf, ich habe den auch nicht gut behandelt. Wenn der sagt, ob wir mal reden können, habe ich gesagt, klar, jeden Morgen 9 Uhr am Saaljahrring. Da hätte der überhaupt keine Chance gehabt. Da saßen 5, 6 mit ihrem ganzen Elend aus den Anstalten. Die hätten den einfach nur wieder niedergemacht. Das wusste ich ja. Deshalb war das eigentlich blöde, dass ich den, weil ich ja wusste, dass das Quatsch ist. Da kann der gar nicht in unsere Versammlung kommen. Mhm. Aber habe ich schon mal erzählt, andererseits war das in unserer Demokratie nicht möglich, dass sich da Einzelne hinter den Kulissen der anderen hinsetzen. Ja, das war so gesehen ein bisschen tragisch,
finde ich. Da wollte ich gerade noch mal zu sprechen kommen. Diese Tragik finde ich ja, dass, wenn Sie jetzt auch sagen oder du jetzt sagst, so, ja, irgendwo waren wir ja bei demselben Thema dran, natürlich an anderen Stellen und vielleicht mit einem anderen Blick, sage ich jetzt mal. Aber es waren ja eigentlich die fortschrittlichsten Kräfte, was diese Reformpsychiatrie-Bewegung überhaupt anging, die da gegeneinander aufeinander geprallt sind. Das finde ich so tragisch, auch rückblickend. Ich kenne diese Situation auch selber, wo wir ja auch innerhalb der Dürener Klinik, Köster war ja auch einer dieser Reformleute, aber innerhalb der Einrichtung, innerhalb der Klinik gab es ja dann nochmal eine Bewegung, wo dann genau die Leute aneinander gerieten, die aber im Grunde genommen ja die Chance hatten, große Veränderungen herbeizuführen. Das war damals unvermeidbar, hatte ich den Eindruck. Aber es war auch ein Fehler. Ne? Ich meine, stellt man sich mal vor, SSK und die fortschrittlichen Kräfte jetzt im Landschaftsverband, die hätten irgendwie ein Konzept gefunden, Änderungen machen wollen. Das wäre ja eine unheimliche politische Kraft gewesen.
Ja, ja.
Ist natürlich eine Vision, weiß ich auch, es geht auch nicht anders, dass da auch durch diesen Widerstand ja auch wieder was entwickelt sich, aber da ist ja auch viel Milch verschüttet worden, ne, glaube ich, an manchen Stellen. Ne, so. Also eben weil so harte Auseinandersetzung war, oder sehe ich das zu einseitig?
Ach gut, ich weiß nicht. Für mich war entscheidend, dass es über die Psychiatrie-Enquete einen fachlichen Konsens gab, wie Psychiatrie in Deutschland sich verändern sollte, zumindest im Groben. Und dann gab es die Modellprogramme und dann gab es eben darauf dann die Expertenkommission mit ihren Vorschlägen von 1988 und so. Und das hat viel bewirkt. Hm. Das, worüber wir hier reden, war eigentlich eine rheinische Spezialität der Auseinandersetzung, weil die so früh kam.
Ja.
Ne? Ja. Also, und dann sind da Veränderungen in Gang gekommen.
Früh, warum früh?
Ja, in dem ganzen Reformprozess sehr früh kam.
Ach so.
Da hatten wir schon dann hinterher 16 psychiatrische Abteilungen an allgemeinen Krankenhäusern hier im Rheinland. Da fragten andere Bundesländer uns in der Bundesarbeitsgemeinschaft der Träger psychiatrischer Krankenhäuser, sag mal, mein Klinikchef, der will eine Tagesklinik machen oder eine Abteilung, was ist das denn überhaupt?
Mhm.
So war die Situation.
Mhm.
Ne? Und deswegen meine ich, die anderen Bundesländer kamen fast alle später, auch die Westfalen.
Ja.
Ne? In diesen Auseinandersetzungsprozess rein. Und dann war der nicht mehr so hart, weil der Konsens war vorher schon formuliert.
Ja.
Und dann haben die Länder, haben ja dann Psychiatriepläne geschrieben nach der Psychiatrie-Enquete oder während der Psychiatrie-Enquete, die also alle diese Ideen ja schon aufgegriffen haben. Mhm. Insofern war dann ein völlig anderes Diskussionsklima als in der Aufbruchzeit, wo man noch sagen musste, ja Mensch, guck doch mal auf der Station X die Verhältnisse an. Ne? Wenn ich so überlege, wie ich bin im Rahmen des Sofortprogramms, das war 1972, bin ich durch jede Station, von jedes Haus in allen Kliniken vom Keller bis zum Dach durchgelaufen. Da haben wir die Situation aufgenommen für ein Sofortprogramm.
Ja. Ja,
und wir haben Fotos gemacht, ja lieber Himmel. Ne? Das war ja so ein Grauen damals noch, so wie ich das noch von 1964 kannte, nur noch fast noch schlimmer zum Teil, ne? Wenn ich so an Verhältnisse in Bedburg-Aue denke oder so.
Mhm.
Das war dann natürlich als nach der Psychiatrie-Enquete-Zeit oder nach der Modellprogrammzeit war das natürlich schon zum Teil über Sofortprogramme etwas verbessert worden. Es ist auch viel reingesteckt worden. Ne? Aber das Entscheidende ist natürlich, dass der Umgang mit psychisch Kranken vom Personal zum Teil immer noch so war wie früher.
Ja.
Warum? Ja, weil man kann niemand, der sein Leben lang da als Wärter gearbeitet hat, in der kustodialen Psychiatrie, jetzt urplötzlich zum Therapeuten einsetzen und sagen, jetzt mach doch mal. Das kann der gar nicht. Genauso wie viele auch die völlig hilflos waren, wenn die mal aus dem Schonraum der Klinik rauskamen und sollten zu Hause einen Patienten besuchen und ohne die Sicherung sozusagen der Klinik im Rücken mal ambulant zu dem nach Hause gehen. Da trauen sich doch viele gar nicht.
Heute
so weit. Auch heute noch nicht.
Heute noch nicht.
Sich dem auszusetzen und so. Also das ist ja alles nicht so einfach. Insofern sage ich ja immer, Psychiatrie ist auch eine Einstellungssache und das dauert.
Aber ich mach's noch einmal und dann glaube ich, kann man also dieses Kapitel nochmal vielleicht relativieren. Aber ich habe das rückblickend und damals noch viel mehr immer so verstanden, der SSK, sage ich jetzt mal ganz allgemein, der SSK will die Psychiatrie abschaffen. Schluss, Ende, aus. Und da, Herr Kuckler, da stehen Sie dann für, da gab es die Reformerinnen oder überwiegend Reformer, innerhalb jetzt des LVRs als großer oder größter Arbeitgeber, aber auch der die meisten Kliniken, psychiatrischen Kliniken unterhält, war da auf diesem Reformkurs. Ist das so? Wenn man so eine fundamentale Kritik hätte, Psychiatrie weg,
dann kommt man ja nie zum Ende und sagt, okay, jetzt ist halbwegs gut die Situation. Ne?
Wir mussten ja lernen, das auch unter uns. Du musst dir vorstellen, wir hatten Leute, die waren hochdosiert, abgehauen, lange dosiert. Und dann kriegten die Entzugserscheinungen.
Entschuldigung, wenn ich unterbreche. Ja. Es ging ja darum, ob diese Positionen überhaupt vereinbar waren zu irgendeinem Zeitpunkt. Die, sagen wir mal...
Ein kleiner Teil von Leuten. Okay. Da war klar, wenn die durchdrehen oder lagen wir zu fünf Mann drauf, das kannst du nicht die ganze Nacht. Dann muss der sediert werden oder du musst ihn festbinden oder irgendwas machen. Das ist aber ein, sagen wir mal, 10% der Fälle. Okay. Und 90%, da sind ganz andere Verhältnisse, das wollte ich mit der Einzelnen reden.
Ja, aber ich glaube nicht, dass man dem SSK unterstellen kann, dass er geglaubt hat, wenn man die psychiatrischen Institutionen abschafft, dann auch die psychischen Erkrankungen verschwinden. Habt ihr das ja nicht gesehen. Ne? Wir haben die Zustände kritisiert, aber sie haben ja kein Gegenkonzept jetzt formuliert, wie denn Psychiatrie besser gemacht werden soll. Sondern ihr habt das gelebt in der Gemeinschaft. Ja.
Wir haben.
Aber das ist ja nicht direkt übertragbar jetzt auf die Bundesrepublik
oder so
als Konzept.
Das sagen die immer, das kann ich gar nicht verstehen. Die sagen immer, das könnt ihr im Kleinen machen, aber geht nicht im Großen. Warum?
Ich
bin ja Bauer.
Das ist so wie Biobauern und Landwirtschaft.
Ja, ich bin
glaubst du denn jeder, du könntest per Dekret die ganze deutsche Landwirtschaft in Biobauern umwandeln? Never.
Ja, ich bin ja auch kein Biobauer, ich bin ja ein Revolutionärer, Subsistenzbauer.
Genau,
das ist ja ganz was anderes.
Der SSK war der revolutionäre Subsistenzbauer der Psychiatriereform.
Jetzt sage ich dir noch was. Unser Heilmittel war die Gemeinschaft.
Ja.
Und als Bauer habe ich gelernt, natürlich, dass Monokulturen ganz schwache Pflanzen hervorbringen. Und die müssen dann chemisch gestärkt oder von Konkurrenzpflanzen mit Giften ferngehalten werden. Und irrerweise ist das mit Menschen genauso. Im Jungenheim und im Altenheim, das sind alles Monokulturen.
Ja, genau.
Und als wir aus dem Heim-SSK, sag ich jetzt mal, als die Älteren kamen, und dann saß da die Oma, die konnte nichts mit unserem LKW und zu unserem Verdienst beitragen, aber die saß da und schälte Erbsen und abends hat der Strichjunge sich bei der ausgeheult. Das ist unbezahlbar. Und wenn diese Gemeinschaft funktionierte, dann heilte die. Jetzt kann
würde normale Sozialpsychiatrie, die therapeutische Gemeinschaft,
hast sie nicht mehr alle. Das war aber so, das haben wir erlebt, sonst hätten wir niemals diese Kraft entwickeln können.
Ich habe da überhaupt keinen Zweifel, das sehe ich auch so. Und ich stimme dem zu. Diese Idee Gemeinschaft hilft. Die war ja eben auch in der Psychiatrie, also zumindest für die da fortschrittlicher dachten. Milieutherapie, überhaupt solche Sachen. Irgendwann war dieser Kampf miteinander dann nicht mehr so intensiv, oder wie war das? Also der SSK hat ja auch irgendwann, das ist ja viel später gewesen, jetzt nicht mehr so speziell die Psychiatrie da im Visier gehabt. Aber haben Sie das noch erlebt? Habt ihr das noch erlebt miteinander, wo das dann eben abnahm?
Es hat sich da eher hat einen Akzent verschoben in Richtung der Sanierungsverdrängten und sowas.
Nee, das lief ja gleichzeitig. Die Stadtsanierung, das war ja ein Wirtschaftsprogramm. Da wurden, also die hatten gesagt, Ende der 60er, der Wiederaufbau ist vorbei, jetzt geht die Bauindustrie in die Knie, Arbeitslosigkeit, dann haben sie dieses Konjunkturprogramm gemacht, Städtebauförderungsgesetz, und fingen ja an, ganze Stadtviertel abzureißen, neu zu bauen und so. Und da haben die Leute ja wahnsinnig gelitten, die zwangsweise aus ihren Häuschen und Wohnungen kamen. Wie soll ich mal sagen, die haben ja, waren ja Zulieferer für die Psychiatrie, sage ich jetzt mal. Und da gibt es ja dieses Beispiel aus Pulheim, wo die alte Frau dachte, jetzt kommt die Gemeinde mich holen. Die hatte Selbstmordgedanken bei den Nachbarn geäußert und die hatten Angst, die tut sich was an, ruft der Hausarzt, war in Urlaub, rufen sie Gesundheitsamt an, der fährt dahin, macht einfach seinen Job. Sagt hier Gemeinde Pulheim, da hat die gedacht, jetzt ist es soweit, jetzt holen sie mich. Hat sich verbarrikadiert, der holt die Polizei, die brechen die Tür auf, schießen ihren Hund tot, bringen sie in die Psychiatrie. Und wenn die Ärztin, die da Dienst hatte, eine junge Ärztin, nicht auf den Satz, die Gemeinde will mir mein Haus stehlen, hat die geschrien. Dann hat die irgendwann gesagt, hören Sie mal, Gemeinden stehlen doch keine Häuser, was meinen Sie denn? Hat die gesagt, ja, den Nachbarn auch. Und dann hat die Nachbarn angerufen, haben die gesagt, ja, die ist im Plan, muss die aus ihrem Haus. Und dann hat die gesagt, dann ist die Frau nicht verrückt, sondern die Gemeinde hat die beruhigt.
Okay.
Aber jetzt nur noch ein Satz. Ja. Wenn die das nicht gemacht hätte, dann hätte die den Hammer gekriegt und dann hätte vielleicht nie mehr rausgekriegt, man rausgekriegt, was da mit ihr los ist. Oder hältst du das für unmöglich?
Nee,
dann wäre die hinter den Mauern irgendwann weggedämmert.
Aber mich interessiert ja nochmal, Sie beide, ihr beide hattet ja dann nicht mehr, was den psychiatrischen Zusammenhang angeht, miteinander zu tun und dann hat man irgendwann hat man sich aus den Augen verloren, oder wie?
Ja, nee, also diese Bürobesetzungen, die haben nachgelassen, irgendwann, ich weiß gar nicht mehr warum und wann, aber irgendwann war das. Und dann haben wir uns mal getroffen, da kamst du wegen einer Kinder- und Jugendlichen-Patientin. Ja, hier aus Gummersbach. Und dann haben wir da bei mir im Büro gesessen, da war der Hermann Mecklenburg noch dabei.
Wer?
Der Hermann Mecklenburg. Ach, der war damals noch bei mir. Und da hast du erzählt, also von dieser Kinder und Jugendlichen, und dann haben wir da gesessen und es wurde immer dunkler. Und dann hast du erzählt, wie du sonntags mit deinem Sohn zum Fußballspielen gehst. Und da war das ein ganz entspanntes, so persönliches Gespräch. Da war plötzlich so eine Ebene dann da.
Ja.
Kann ich, das muss Ende der 90er, Anfang der 20er oder um die Jahrtausendwende gewesen sein. Und danach haben wir immer mal so bei Gelegenheit telefoniert, wenn uns die Lage der Welt zu sehr auf den Keks ging.
Und dann bist du mit dem Fuchs hier aufgetreten.
Und dann war ich mit dem Fuchs hier, mit dem früheren Landesdirektor, der war ja vorher hier Oberkreisdirektor.
Ja, ja.
Ne? Und aus der Zeit hattet ihr ja auch so eine Auseinandersetzung wegen...
Oh, der hat mich
angezogen. Nicht nur eine. Und dann irgendwann haben wir gesagt, wir müssen eigentlich mal den Lothar Goethe besuchen. Dann sind der Fuchs und ich, wir haben hier am Tisch gesessen, haben zusammen mit Lothar...
Ja, der hatte mich angesprochen.
Ja, ich weiß. Also ja, darüber kam das dann und dann hat sich das so ergeben. Ne?
Ja.
Weil da ist ja also auch, sagen wir mal, so ein Stück Respekt... vor der Leistung hier als Subsistenzbauer und als SSK-Mensch und so weiter, ist ja durchaus da. Ne? Ist ja nicht so, dass man das verdammen würde, im Gegenteil. Ne?
Naja, ich, also so aus der Distanz betrachtet, habe ich schon so, dann dachte ich schon so, naja, welche Beweggründe gibt es denn, sich dann, ich sag jetzt mal im Alter, ne, in unserem Alter, sich dann anzunähern und ja, ich sag mal, ja, mehr mit dem Respekt wieder miteinander in Kontakt bleibt. Also ich finde das sehr bemerkenswert und ich finde, das ist ziemlich ungewöhnlich. Ja, also aus meiner distanzierten Sicht, auch wenn sich das jetzt hier so anhört, als ob es sich so entwickelt hat und so peu à peu, aber ich finde, man kann ja auch komplett auf Distanz gehen und sagen, wenn ich raus bin aus dem Betrieb, also LVR oder so, dann bleibt mir bloß vom Hals mit diesen schwierigen Zeiten.
Aber so, es gibt ja Menschen, die einen interessieren. Das ist ja unabhängig vom Landschaftsverband oder so Zeugs. Ne? Deswegen habe ich immer sehr verfolgt, was er hier mit seinem Hof macht und so.
Und jetzt ist der...
Ja, ja. Hallo. Oh, störe ich. Sieht schon scheiße aus. Das habe ich jetzt schon einen Teil gestapelt, aber es fängt wieder an zu regnen.
Jetzt habe ich dich überhaupt nicht verstanden.
Hast du nicht?
Nee, wir verstehen uns einfach nicht. Das ist so.
Überhaupt nicht, Lothar. vor die.
Aber ich habe ja, das sind zwei Psychiater, die behandeln mich. Und ab morgen.
Kopf ist meist verloren. Also,
dann geht es mir besser.
Nee, also.
Doch, ich bin ein harter Fall, oder?
Ja, sei doch hoffnungslos, ne?
Aber das weißt du selber schon.
Nein, um das Holz. Ich habe jetzt wieder eine zweite Reihe angefangen, ja. Aber es fängt jetzt wieder an zu regnen, ne? Genauso wie gestern.
Mit welcher zu? Ach, mit dem. Mit unserem Gebüschkompost.
Was? Nein, mit dem Holz.
Ach so, was mit dem Brennholz?
Ja, ja.
Oh, super, super.
Ne? Also, wie gesagt, zweite Reihe habe ich jetzt angefangen, aber es fieselt wieder.
Ja, jetzt fängt an zu pissen, ne?
Ja, das muss ja auch noch sein.
Lange Zeit, ne?
Ja. Ja. Nur damit du Bescheid weißt. Also ich hoffe, dass ich morgen, wenn das Wetter mitspielt, fertig bin, ne? Dann machen wir hier unten, dann müssen wir nur gucken, dass wir
ja, vielleicht... Ja, aber unten... läuft ja nicht weg. Der Manfred ja. wollte auch kommen.
Ja, aber muss ja nicht unbedingt nasser werden wie sonst, ja. ne?
Okay.
Weißt du Bescheid?
Ja.
Ach so, ja.
Gibst du deiner Mama?
Gib ich meiner Mama.
Ist ein bisschen Geld drin, aber das...
Note, alles gut.
Okay.
Tief durchatmen, ne? Und lass dich hier nicht bequatschen, ne?
Ne, die behandeln mich nicht bequatschen
lassen, ne?
Morgen bin ich ein anderer. Ich bin dann nicht mehr so ein Arschloch, wie ich immer war.
Also kein Schickiwara mehr.
Oder habt ihr keine Hoffnung?
Nee, ich hab da keine Hoffnung.
Doch, ne, ja, dann scheiß, schade. Nee, dann...
Ja,
nee,
gut. Das.
Okay.
Ja, tschüss,
ja.
Tschüss.
Ja. Ja.
Und diese ganze Umweltzerstörung, die da allenthalben abgeht, die macht natürlich große Sorgen. Ne? Keine Frage. Ich sehe aber keine Lösung. Ne? Ich sehe auch nicht, dass Politik jetzt, egal ob Ampel oder nicht Ampel, ich ja, sehe nicht, dass Politik da irgendwie ein Konzept hat, was wirklich durchgreifend wäre. Warum? Weil alles das ist, wäre natürlich unpopulär. Ne?
Klar. Ich habe so ein bisschen die Zeit im Blick, ne? Weil
ja, du hast noch Fragen? Hast
nee, ja, ich habe noch Fragen.
Ich immer noch Fragen.
Noch eine einzige Frage habe ich nur noch. Ne? Und, aber ich würde gerne noch mal fragen. In diesem Podcast kommt ja auch immer Musik. Also nicht immer 70er-Jahr-Musik, sondern auch alles andere.
Da hätte ich einen Vorschlag für dich.
Und wir haben ja hier schon mal gesprochen, da war ja deine Favoriten, kenne ich ja noch. Aber wie ist das bei Ihnen? Gibt es Musik, bestimmte Vorlieben oder... Gibt es was, was Sie über die Jahrzehnte immer gehört haben oder nicht mehr?
Das hat ja immer so gewechselt, alle 10 Jahre. Nein, das ist nicht wahr. Also eine Konstante dabei ist Jazz.
Jazz.
Jazz und was ich sehr liebe, ist Chet Baker und Oscar Peterson. Da gibt es also wunderschöne Stücke und... Ich habe mit 70 selber angefangen, Trompete zu spielen und weiß, wie schwer das ist.
Ach, jetzt mit 70?
Ja.
Ja.
Ja,
ich habe auch mal Trompete gespielt.
Und insofern bewundere ich natürlich so Jazz-Trompeter wie Chet Baker oder Miles Davis sehr, ist ja keine Frage. Ne? Also das ist Musik, die ich sehr gerne höre.
Ja, gut, also dann machen wir hier doch mal einen Punkt für unser Gespräch hier. Möchte mich da wirklich sehr für bedanken. Letztes Mal hast du gesagt, Quatsch, du brauchst mich zu bedanken. Aber ich finde das auch in Ihre Richtung also nicht so ganz selbstverständlich, dass man da auch da so offen drüber redet. Ich meine, es ist jetzt kein großer Radiosender hier, aber es gibt natürlich Leute, die zuhören, die mit großen Ohren zuhören werden. Da bin ich ziemlich sicher. Und deshalb möchte ich mich nochmal herzlich bedanken für dieses Gespräch.
Ja, okay. Also, dass wir beide an einem Tisch sitzen können, das hat für mich, ich bin depressiver, als ich je in meinem Leben gewesen bin, weil ich das Gefühl habe, seit 30 Jahren renne ich gegen die Klimakatastrophe und jetzt wird sie ignoriert und einfach weitergemacht. Aber auf der anderen Seite, ich hatte ja Lungenentzündung im Januar, dann war ich fast tops und dann auf einmal... Die haben gekocht, die haben alles, den ganzen Hof, alles gemacht, ohne Aufforderung. Ne? Ein Bauer, dem ich vor 20 Jahren geholfen habe, Brennholz gebracht und so. Und da habe ich gedacht, wie viel Gutes ist noch in den Menschen, was so furchtbar verschüttet ist. Und diese allgemeine Lethargie und die depressive Stimmung, die immer mehr steigt, die müsste gar nicht sein. Ne? Die Gemeinschaft müsste sein. Und dann kommst du mit wenig Materiellem auf. Ich
sag, die Bedrohungen sind so gewaltig, dass sie für den Einzelnen sind sehr ängstigend.
Ja, ja.
Ne? Wenn du da pausenlos was von Trump und Putin und was weiß ich wem hörst. Ja. Und
aber wenn wir beide uns verstehen können, nach den langen Schlachten und die ja, wie soll ich mal sagen, die auch auf beiden Seiten mit unnötiger Härte geführt wurden und Hass, teilweise Hass, das musst du ja auch sehen. Und das geht, dann ist das ja der wenigen Dinge, die wir in unserer Umwelt und unserer Welt haben, auf die man eine Hoffnung setzen kann. Ja. Da haben wir doch furchtbar wenig, oder nicht?
Im kleinen, überschaubaren Bereich kann man das, ne? Aber eben in den großen Strukturen eben nur schwer. Ne?
Ich drücke jetzt auf Stopp, nur so.
Hi Klaus und alle, die uns zuhören. Februar, die dunklen Tage werden langsam länger und heller. Köln feiert Karneval, die Blumengeschäfte den Valentinstag. Damit habe ich nichts zu tun, bis auf einen Song, der erstaunlicherweise von der Werbung, soweit ich weiß, bisher noch nicht zu diesem Anlass verbraten worden ist. Ich spreche von My Funny Valentine von Rodgers und Hart aus dem Musical Babes in Arms. Heute ist der Song ein Jazz-Standard, von dem es unzählige Einspielungen gibt. Frank Sinatra, Miles Davis, Ella Fitzgerald und viele andere haben sich daran versucht. Einer der besten Takes ist für mich der Track in der Version von Chet Baker, veröffentlicht 1952. Da hatte der junge Chet Baker schon ein paar Jahre mit dem großen Charlie Parker in einer Band gespielt.
My funny Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile with my heart. Your looks are laughable, unphotographable, yet you're my favorite work of art. Is your figure less than Greek?
Das war My Funny Valentine vom Album Chet Baker Sings. Die Single war damals ein Riesenhit. Neben seiner musikalischen Begabung sah Chet Baker auch umwerfend gut aus, was seinen Erfolg sicherlich nicht behinderte. Entsprechend gibt es aus dieser Zeit Porträts von Chet Baker des Fotografen William Claxton, die auch heute noch sehr wirkungsvoll sind. Chet Baker wurde zur Ikone des coolen West Coast Jazz, spielte mit Art Pepper, Russ Freeman und vielen anderen zusammen. Bei den Sessions zum Album Playboys entstand der folgende Track, der erst in den 80er Jahren veröffentlicht wurde. Das war The Great Lie. Ähnlich wie Charlie Parker, Art Pepper und viele andere Kollegen hatte Chet Baker in den 50er Jahren angefangen, Heroin zu konsumieren. Eine Sucht, von der er sich Zeit seines Lebens nicht befreien konnte und die ihm sehr schwer zu schaffen machte. Er kam immer wieder ins Gefängnis, wurde unter anderem aus Deutschland ausgewiesen, war auch hier inhaftiert worden und erhielt vorübergehend sogar Einreiseverbot für Italien. Doch gerade in Europa war Chet Baker sehr beliebt und konnte immer wieder hier auftreten und Schallplatten einspielen. Seine Sucht machte ihm schwer zu schaffen. Entziehungskuren scheiterten immer wieder. Die Suchtkrankheit ruinierte auch zusehends Chet Bakers Körper. Nachdem ihm in den 60er Jahren alle Zähne gezogen werden mussten, ob als Folge einer Schlägerei oder wegen körperlichen Verfalls, weiß man nicht genau. Jedenfalls zog er sich danach 3 Jahre aus der Öffentlichkeit zurück und erlernte das Trompetenspiel neu. In den 70er Jahren ist Chet Baker in den USA fast vergessen. Umso populärer ist er in Europa. Trotz aller Probleme mit oder wegen Drogen gibt er Konzerte und spielt Alben ein. Für viele sein bestes Chet Baker in Tokio. Das war Stella by Starlight mit Chet Baker, Trumpet and Vocals und den beiden Niederländern Harold Danko, Piano, Hein van Rijn, Acoustic Bass und dem US-Amerikaner John Engels an den Drums. In den folgenden Jahren entstehen viele Alben bzw. Tracks mit europäischen Musikern, darunter ein Live-Album im Ronnie Scott's in London mit Van Morrison und Elvis Costello. Auf diesem Album befindet sich eine Version von Send in the Clowns, die ich absolut umwerfend finde. Für Elvis Costello spielte Chet Baker auf dem Album Punch the Clock und nahm den von Costello geschriebenen Song Almost Blue auf. Dieser Song findet sich auch im Film Let's Get Lost von Bruce Weber, einer sehr sehenswerten Dokumentation über Chet Baker. Darüber hinaus gibt es auch noch einen Spielfilm mit dem Titel Born to be Blue mit Ethan Hawke als Chet Baker. Bill Moody hat einen lesenswerten Roman über Chet Baker geschrieben mit dem Titel Auf der Suche nach Chet Baker. Empfehlen kann ich auch die in Buchform veröffentlichten Tagebuchaufzeichnungen Chet Bakers mit dem Titel As Though I Had Wings. Chet Baker starb am 13. Mai 1988 in Amsterdam nach einem Sturz aus dem Fenster seines Hotels. Heute befindet sich an diesem Haus eine Gedenktafel für Chet Baker. Zum Schluss ein wenig weg vom Blues, fast jedenfalls. Also hier für alle, die es betrifft, You Make Me Feel So Young von Chet Baker. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Peace. Wir lieben euch.
You make me feel so young. You make me feel so spring is sprung. And every time I see you grin, I'm such a happy individual. The moment that you speak, I wanna go play hide and seek. I wanna go and bounce the moon, just like a toy balloon. You and me are just like a couple of dots running across the meadow, picking up lots of forget-me-nots. You make me feel so young. You make me feel there's songs to be sung, bells to be rung, and a wonderful fling to be flung. And even when I'm old and gray, I wouldn't feel the way I do today, 'cause you make me feel so young.